WDR 5. Das Europa-Magazin mit Judith Schulte-Loh.
Einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Die Corona-Pandemie hat viele Themen, mit denen sich die EU beschäftigt, in die zweite Reihe rücken lassen. Eine solche schwierige Wirtschaftssituation wie jetzt in den Ländern gab es seit Jahrzehnten nicht. Trotzdem, der Klimawandel muss gestoppt werden, der Green Deal und die Chancen der Umsetzung ist das Schwerpunktthema heute. Und in unserer Rubrik Denke ich an Europa freue ich mich auf die Medizinethikerin und Philosophin Christiane Wopen. Sie ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrates und sagt, dass dieser ein Think Tank für eine werteorientierte Gestaltung Europas sein kann oder schon ist. Wir reden darüber in dieser Stunde bis eins hier im Europa-Magazin. Und starten in Warschau, denn in Polen finden morgen Präsidentschaftswahlen statt. Und wie diese Wahl ausgeht, kann auch Auswirkungen haben auf die Beziehungen zwischen Polen und der Europäischen Union. In Warschau ist unser Korrespondent Jan Palokat. Herr Palokat, wie ist eigentlich das aktuelle Verhältnis des amtierenden Präsidenten Duda zur EU?
Also ich würde mal sagen, rhetorisch hat er eine sehr große Spannweite, die auch die Partei, aus der er kommt, die Peace-Partei um Jarosław Kaczynski hat. Also wir haben hier schon im Laufe dieser 5 Jahre gehört, sinngemäß, dass die EU sowas wie eine neue Besatzungsmacht ist, Brüssel das neue Moskau. Wir haben vor kurzem gehört, einen sehr empörten Präsident Duda, weil es da wieder Kritik gab an der Justizpolitik in seinem Land. Niemand, sagte er, wird uns in einer Fremdsprache erklären oder diktieren, wie wir unser Land aufzubauen haben. Und dann gibt's aber auch einen anderen Duda. Vor kurzem ist er vor die Presse getreten, zusammen mit dem Premierminister. Da wurde gerade der Vorschlag für Corona-Hilfen aus Brüssel bekannt. Nachdem ja Polen offenbar, obwohl es bei Weitem nicht so schwer betroffen ist von der Corona-Krise wie etwa Italien, anscheinend doch ganz gut mitbedacht, was die reine Menge an möglichen Mitteln betrifft, die hier dann vielleicht kommen. Da war auf einmal die Rede davon, dass die EU jetzt wirklich mal wieder richtig vorankommt, einen Riesenschritt macht. Und die beiden Politiker haben auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass ihre Initiativen überhaupt dazu geführt hätten, dass Polen so gut dasteht. Also das ist ein ziemlich breites Feld. Und am Ende, glaube ich, weiß auch Duda, dass Polen schon sehr viel hat von der EU. Nicht nur Geld, sondern auch Marktzugang und die Möglichkeit, gemeinsam dann doch mehr zu entscheiden.
Dieser andere Duda, den Sie gerade beschrieben hat der vielleicht auch was mit seinem Herausforderer bei der Wahl morgen zu tun? Also das ist ja der Bürgermeister von Warschau. Seit 2 Jahren ist Rafał Trzaskowski das. Wofür steht der denn?
Trzaskowski war bei den Verhandlungen mit dabei, im Hintergrund bei den Verhandlungen Polens für den EU-Beitritt. In der Gesamtkonstellation gibt es eine Erzählung der derzeitigen Regierung, dass sie als erste überhaupt ernsthaft polnische Interessen durchsetze. Also die anderen, die Liberalen, die Partei, der eben auch Trzaskowski angehört, die hätten Polen immer verkauft, hätten immer gekratzfuß sozusagen vor Merkel und hätten die Befehle entgegengenommen. Das ist so das, was auch in der regierungsnahen Presse hier zu hören ist und deswegen auch dieses starke verbale Auftrumpfen immer mal wieder. Ich glaube nicht, dass wenn hier tatsächlich irgendwann mal ein Regierungswechsel auch kommt, denn es geht ja jetzt erstmal um die Präsidentenwahl, dass dann Polen nicht unbedingt gleich ein ganz leichter Partner sein wird. Polen ist ein relativ großes Land. Das Land merkt, dass es wirtschaftlich Kraft gewinnt, dass es erfolgreich ist, dass es irgendwie auch was zu sagen hat. Und diese ganzen Gefechte, die wir sehen, haben, glaube ich, etwas damit zu tun, dass dieses Land eben noch seinen Punkt sucht. Wie stark sind wir denn? Adam Krzemiński, manchen in Deutschland vertraut, der Publizist von der Politiker, hat das mit dem Wilhelminismus in Deutschland unlängst verglichen im Gespräch. Also das Land merkt, wir sind wer, hat aber auch Angst, werden wir es bleiben und trumpft deswegen auf. Er sagt aber auch, es ist nicht so eine Gefahr, weil Polen hat nicht das Zerstörungspotenzial des wilhelministischen Deutschlands und später des Hitler-Deutschlands.
Wenn wir nochmal auf die Rolle des Präsidenten gucken in Polen, also der hat natürlich nicht so weitgehende Befugnisse wie der in Frankreich oder den USA. Aber was würde es zum Beispiel für die Peace-Partei bedeuten, wenn ein Oppositionspolitiker in den Präsidentenpalast einziehen würde?
Also das hat ganz große Bedeutung. Erstmal auch tatsächlich faktisch, denn der Präsident kann doch mehr hier bewirken als der Bundespräsident. Er kann wirklich die Gesetzgebung stoppen. Er hat Mitspracherechte bei wichtigen Personalentscheidungen. Vor allen Dingen aber wäre das natürlich ein starkes Symbol, denn die Peace sagt ja immer, wir vollstrecken hier den Volkswillen. Und wenn der Volkswille dann auf einmal was anderes sagt, ist das problematisch. Also wie funktioniert das Durchregieren dann? Die Peace ist nicht unbedingt auf Kompromiss geeicht und das müsste ja dann zwangsläufig der Weg sein. Man hat gerade hier in 5 Jahren Regierungszeit gesehen, dass Experten nicht gefragt wurden, dass einfach gemacht wurde. Das funktioniert dann alles nicht mehr. Viele sagen auch, dass möglicherweise eine Niederlage, wenn sie denn wirklich kommt, und es wäre eine Sensation bei der Präsidentenwahl, dazu führen könnte, dass die Regierung selbst wackelt, dass die Fraktionsmehrheit im Parlament auseinanderfliegt. Rund um die Wahl gab es ja da schon ein paar Abweichler. Das könnte sein, dass dann einige sagen, oh, der Wind weht jetzt woanders hin.
Wenn wir auf die Themen schauen, dazu gehört zweifelsohne auch die Kohlepolitik, also Kohlereviere des Landes. Wegen der Arbeitsbedingungen für die Bergarbeiter sind die ja zum Teil auch zu den Hotspots von Corona geworden. Wie ist da, welche Rolle spielt das tatsächlich? Wir beschäftigen uns ja heute hier im Europa-Magazin auch mit dem Klimawandel, Green Deal. Und dazu gehört natürlich auch Kohlepolitik und Polen.
Ja, PiS steht eigentlich für die Kohle. Und Präsident Duda hat noch vor kurzem gesagt, das reicht noch für 100 Jahre. Jetzt gibt's eine Krise. 12 Bergwerke sind geschlossen. Viele haben Angst, dass sie gar nicht mehr geöffnet werden. Es gibt Berichte, dass es vielleicht so eine Art Bad Bank für den schwachen Teil der Kohleindustrie gibt. Denn die Preise sind verfallen. Es gibt viel zu viel Kohle. Ein Kohlekraftwerk nördlich von Warschau sollte es neu gebaut werden. Wird jetzt doch nicht gebaut. Stattdessen will man dort auf Gas bauen. Also hier bahnt sich ein grundlegender Wandel an, notgedrungen. Denn das Ganze ist zunehmend teuer geworden. Kohle ist einfach auch billiger aus anderen Ländern. Die polnische Kohle hat keine große Wettbewerbsfähigkeit. Jetzt hat Corona das alles noch verstärkt. Also hier erwarten wir nach der Wahl möglicherweise noch durchaus Schlagzeilen in diesem Bereich.
Noch eins zum Schluss. Es gibt eine Besonderheit in Polen. Das ist die Wahlruhe. Was meint das?
Ja, das ist in der Tat so, dass man schweigen muss zu politischen Themen. Journalisten müssen das tun hier in Polen. Es darf nicht veröffentlicht werden. Die Zeitungen deswegen heute sehr zurückhaltend, eher abstrakt, teilweise mit surrealistischen Gemälden. Wer klebt Polen?
Ich hatte gerade das Gefühl, Sie gehen schon vom Mikrofon weg, Herr Palukat.
Oh, nee, das wollte ich nicht tun, aber okay. Ich habe diese Zeitung, die ich gerade erwähnte, hier mir gegriffen. Das ist ein bisschen skurril. Da wird dann auch im Internet werden politische Statements versteckt hinter Metaphern. Das ist ein richtiger Sport geworden. Das ist wirklich streng. Also wer hier jetzt irgendwas politisch Relevantes sagt in der Wahlruhe, die seit Mitternacht gilt, der muss richtig Strafen bezahlen.
Vor den Präsidentschaftswahlen morgen war das aus Warschau unser Korrespondent Jan Palukat. Dankeschön. Kommende Mittwoch übernimmt Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft für ein halbes Jahr. Die Erwartungen an diese Präsidentschaft sind hoch, die Themen schwierig. Angela Merkel hat 6 europäischen Zeitungen gleichzeitig ein Interview gegeben. Heute ist es zu lesen bei uns in der Süddeutschen Zeitung. Der Wiederaufbau Europas und das Rettungspaket steht an erster Stelle. Aber auch die Themen Digitalisierung, Welthandel und Klimaschutz, der Green Deal der EU-Kommission. All dies muss vorangebracht werden. Der Klimaschutz und der Green Deal, das ist unser Schwerpunktthema jetzt. Und die nächsten Monate werden zeigen, wie viel der Klimaschutz der EU wirklich wert ist. Zur Ausgangslage aus Brüssel, Astrid Korall.
Als die EU-Kommission im vergangenen Winter ihren großen Green Deal vorgelegt und den Klimaschutz in den Mittelpunkt gerückt hat, konnte noch keiner ahnen, wie sich die Welt ein paar Monate später durch Corona verändern würde. Nun ist die Bewältigung der Krise in aller Munde und der für den Klimaschutz zuständige Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans sagt:
Trotzdem müssen wir darauf bestehen, dass wir weitermachen mit dem Green Deal. Warum? Weil die Klimakrise geht nicht weg, die ist noch immer da.
Timmermans und die EU-Kommission verfolgen mit dem grünen Deal das ehrgeizige Ziel, Europa bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Sie haben ein Klimagesetz auf den Weg gebracht und sie haben ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt, das viele Bereiche betrifft. Industrie, Energieversorgung, Landwirtschaft und Verkehr zum Beispiel. Und durch das sich die Art, wie wir leben und produzieren, deutlich verändern würde. Das alles sind Ideen und Initiativen, entschieden ist aber noch nichts. Und mit der Corona-Krise wuchsen bei manchem Zweifel am Green Deal. Der ohnehin skeptische Ministerpräsident Tschechiens Babiš etwa forderte schon im April von der Kommission, ihre Klimaschutzstrategie einzufrieren. Und der Europapolitiker Markus Pieper von der CDU meinte:
Schon für die Wirtschaft in Bestform, also vor der Corona-Krise, war der Green Deal eine gigantische Herausforderung. Und jetzt nach dem Aderlass der Corona-Krise ist das jetzt schlichtweg nicht mehr finanzierbar. Weder für die Wirtschaft noch für die EU und ihre Mitgliedstaaten. Die Kassen sind leer. Deshalb müssen wir uns auf das Dringendste in Sachen Klima konzentrieren.
Auch Michael Bloss sitzt im Europaparlament. Er ist von den Grünen und hat in den vergangenen Wochen den Eindruck gewonnen, dass der Klimaschutz an Priorität verloren hat.
Ich glaube, wir stehen eben wieder sozusagen am Scheideweg vor großen Fragen. Es gibt natürlich viele Kräfte, die jetzt sagen, der Klimaschutz, der ist nicht mehr wichtig. Aber ich glaube, es gibt auch viele, die verstanden haben, dass Klimaschutz, ein Wirtschaftsprogramm und Jobs, dass das zusammen funktioniert.
Die Frage, die im Raum steht, ist, welche Bedeutung bekommt der Klimaschutz beim wirtschaftlichen Wiederaufbau? Für Klimakommissar Timmermans ist die Antwort klar. Der Green Deal soll weiterhin eine wichtige Rolle spielen.
Man kann das doch nicht unseren Kindern anmuten, also sagen, okay, wir werden investieren, das führt zu mehr Schulden, aber die Investitionen gehen in die alte Wirtschaft. Das werden unsere Kinder nicht akzeptieren. Wir müssen also auch damit rechnen, dass wir eine Welt schaffen, die nachhaltig ist.
Der Green Deal duldet keinen Aufschub. Das findet auch Guntram Wolf vom Brüsseler Think Tank Bruegel-Institut. Die EU müsse die Klimaproblematik nun wirklich angehen.
Und das geht nur mit massiven Investitionen und letztendlich einer Veränderung unserer Wirtschaftsstruktur weg von den CO2-intensiven Produktionen und Industrien und dem CO2-intensiven Konsum. Dazu braucht man radikale und sehr weitgehende Schritte.
Wie viel der EU der Klimaschutz wirklich wert ist, wird sich in den kommenden Monaten zeigen. Dann hat auch Deutschland für ein halbes Jahr die Ratspräsidentschaft in der EU inne. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte angekündigt, die Beratungen für ein europäisches Klimaschutzgesetz vorantreiben zu wollen.
Unser Ziel ist, dass wir Europas Klimaneutralität bis 2050, um das wir ja sehr gerungen haben, rechtlich verbindlich festschreiben können. Und dementsprechend auch die Ziele für 2030 anpassen.
Im Moment will die EU die Emissionen bis 2030 um 40% verringern, und zwar im Vergleich zum Jahr 1990. EU-Kommission und auch die Kanzlerin plädieren für ein Minus von 50-55%. Zu wenig, findet der grüne Europaabgeordnete Michael Bloss.
Wir halten uns da an das Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens und an die Wissenschaft. Und wir wollen die Erderwärmung auf 1,5 Grad begrenzen. Das ist das Ziel. Und dazu brauchen wir von Europa eine CO2-Emissionsminderung von 65%. Dann können wir dieses 1,5 Grad-Ziel aus Paris noch erreichen. Das ist ambitioniert, aber es ist notwendig.
Einige grüne Europapolitiker sorgen sich, trotz aller Ankündigungen aus Berlin, dass die Bundesregierung den Klimaschutz in den nächsten Monaten vernachlässigen könnte. Und sie verlangen, die Verhandlungen zum europäischen Klimaschutzgesetz bis Ende des Jahres abzuschließen. Ob das allerdings gelingt, hängt nicht nur von Deutschland ab, sondern von allen Mitgliedstaaten.
Soweit aus Brüssel, Astrid Korall. Ja, und die Einigkeit der Mitgliedsländer ist immer wieder ein schwieriger Prozess, wenn es um die Umsetzung von Beschlüssen geht. Auch bei dem nun folgenden Thema spielt das eine Rolle. Ohne Frage, natürlich muss man auch Welthandel und Klimaschutz zusammendenken. Denn der Klimawandel ist nun wahrlich nicht nur ein europäisches Problem. Es geht um das Mercosur-Abkommen. 2 Jahrzehnte wurde verhandelt, noch ist es nicht ratifiziert und es gibt Widerstand gegen dieses Freihandelsabkommen, auch weil Brasiliens Umweltpolitik einige Mitgliedsländer verärgert. Holger Beckmann mit den Einzelheiten.
Um 760 Millionen Menschen, um weniger Zölle auf Autos und andere europäische Exportprodukte und im Gegenzug um Fleisch-, Soja- oder Zuckerimporte aus Südamerika in bisher ungekannter Größenordnung. Das klingt nach erheblichen Dimensionen und die hat Mercosur tatsächlich. Volle 20 Jahre lang haben die EU auf der einen und Argentinien, Paraguay, Uruguay und Brasilien auf der anderen Seite miteinander darüber verhandelt. Brasilien als wirtschaftlich bedeutendster von ihnen war damals ein Land auf dem Weg zu einer vielversprechenden wirtschaftlichen Entwicklung. Heute ist es das Land, in dem der Amazonas brennt und ein Präsident Bolsonaro regiert, der das alles verantwortet und weitertreibt.
Als dieses Abkommen letztes Jahr in einer freundschaftlichen Geste mit einer Umarmung von unserem damaligen Kommissionspräsidenten und Herrn Bolsonaro besiegelt wurde, habe ich schon gedacht, wie kann man mit so einem Präsidenten wie Bolsonaro eigentlich so einen Deal machen?
Sagt der grüne Europaparlamentarier Martin Häusling. Aber für die damalige EU-Kommission von Jean-Claude Juncker war die Unterzeichnung des Abkommens vor einem Jahr ein Erfolg, nach dem jahrzehntelangen Verhandlungsmarathon. Handelskommissarin war damals Cecilia Malmström. Sie lobte den Abschluss und sprach sogar davon, dass es maßgeblich die zu dem Zeitpunkt noch recht neue brasilianische Regierung gewesen sei, die das möglich gemacht habe, die Regierung Bolsonaro.
So also with the arrival of a new government in Brazil who really put this as one of their priorities.
Auch wenn vor allem Grüne und Sozialdemokraten im Europaparlament das heute bedenklich finden, Mercosur hat nach wie vor Befürworter, eben weil dieses gigantische Freihandelsabkommen wie ein erheblicher Beschleuniger für den Welthandel wirken würde und für Unternehmen in Europa erhebliche Vorteile hätte, heißt es zum Beispiel beim Bundesverband der deutschen Industrie.
Die vier Mercosur-Staaten sind die wichtigsten Handelspartner der EU in Lateinamerika. Unsere Unternehmen exportieren Waren im Wert von über 45 Milliarden Euro jedes Jahr dorthin.
Heiko Willems vom BDI in Brüssel und die FDP-Europaparlamentarierin Svenja Hahn ergänzt.
Der Mercosur ist der 10. größte Exportmarkt außerhalb der Europäischen Union für Deutschland. Allein bei uns hängen rund 240.000 Jobs an Exporten in die Region ab. EU-weit sind das sogar dreimal so viel.
Den brennenden Amazonas lässt sie als Gegenargument nicht gelten. Im Gegenteil, das Mercosur-Abkommen zwinge den brasilianischen Präsidenten nämlich zu mehr Umweltschutz.
Das Abkommen enthält nämlich auch die Verpflichtung, das Pariser Klimaschutzabkommen auch tatsächlich umsetzen zu müssen. Und da muss Brasilien zum Beispiel eben bis 2025 seine Treibhausgasemissionen um fast 40% reduzieren und vor allen Dingen, und das finde ich ganz wichtig, die illegale Abholzung des Regenwalds stoppen und wieder aufforsten.
Andere möchten dem nicht trauen. Die Vorgaben dazu im Abkommen seien letztlich nicht zwingend und könnten auch gar nicht durchgesetzt werden, heißt es von den Grünen. Und der brasilianische Agrarwissenschaftler Andreoli meint, für Bolsonaro sei es typisch, heute Zusagen zu machen, um sich damit zu schmücken, sich dann aber nicht mehr daran zu halten.
Und deshalb gefällt es auch der brasilianischen Regierung so toll, dass man sagt, na ja, dann bleibt der Bolsonaro wieder im Pariser Abkommen. Was tut er aber dann? Und was passiert ihm dann, wenn er nichts tut? Was da drin steht.
Bolsonaro könne tun und lassen, was er wolle, so Andreoli. Daran werde auch ein Mercosur-Abkommen nichts ändern. Dass der Freihandelsvertrag wirklich in Kraft tritt, ist im Moment ohnehin mehr als fraglich. Denn als sogenanntes gemischtes Abkommen braucht er die Zustimmung aller Parlamente in den EU-Mitgliedsländern. Massive Bedenken gibt es aus Österreich, aus Irland oder aus Belgien. Es sind die Landwirte, die sich zunehmend wehren, weil sie billige und massenhafte Fleisch und Soja-Importe fürchten. Importe, die ihre Existenz bedrohen und bei denen sich auch nicht überprüfen lasse, ob sie europäischen Standards entsprechen oder letztlich möglicherweise sogar genmanipuliert seien. Das Parlament in der belgischen Wallonie hat sich auch deshalb bereits gegen Mercosur positioniert.
Es geht mir darum, unsere Landwirte, unser Modell der Landwirtschaft, der Familienbetrieb zu schützen in all seinen Aspekten, weil es die Zukunft der Landwirtschaft betrifft. Die jungen Leute brauchen eine Perspektive und eine Zukunft und brauchen auch die Gewissheit, dass sie ihren Beruf in 20 Jahren nach wie vor ausüben können.
Sagt Pascal Arimont aus der Wallonie. Er ist nicht bei den Grünen, sondern sitzt für die christdemokratische Partei von dort im Europaparlament in der großen EVP-Fraktion. Mercosur hat viele Skeptiker quer durch alle politischen Lager und die Zahl der Unterstützer des Abkommens bröckelt.
Aus Brüssel war das Holger Beckmann. Und wie wir jetzt gehört haben, ist die Ausgangslage, die Gemengelage tatsächlich was umzusetzen, schon schwierig aus verschiedenen Gründen. Und wir wollen jetzt mal auf die Chancen des Green Deals schauen. Susanne Götze ist Historikerin, arbeitet seit 20 Jahren als Journalistin, aktuell im Wissenschaftsressort des Spiegel. Frau Götze, in Ihrem Buch Die Klimaschmutzlobby beschreiben Sie, dass eine wirksame Klimapolitik entscheidend von einem starken Lobbynetzwerk verhindert wird. Was ist das für ein Netzwerk?
Ja, schönen guten Tag erstmal.
Ich grüße Sie.
Das Buch heißt natürlich Klimaschmutzlobby, aber wir haben natürlich 3 bis 4 Jahre dran recherchiert und es geht natürlich nicht um wenige Personen oder ein paar Gruppen, sondern es ist ein recht komplexes Netzwerk von Personen, Denkfabriken, Politikern, aber auch so eine Art Hobbywissenschaftlern, aber auch eben Rechtspopulisten, die sich teilweise quasi in Netzwerken überlappen, die Gruppen, teilweise grenzen sich voneinander ab. Und deswegen haben wir der Einfachheit halber, um da so ein bisschen durchzusehen, wer quasi die letzten 30 Jahre hier beim Klimaschutz gebremst hat, das mal in 3 Kategorien so unterteilt, um das einfach so ein bisschen im Kopf zu haben. Also einmal haben wir unterteilt, das sind quasi die Leugner, also die Klimaleugner, die schon immer davon ausgehen, es gibt keinen Klimawandel oder wenn, dann ist es nicht schlimm. Mhm. Dann haben wir die Rechtspopulisten und dann eben die Bremser, die nach unserer Ansicht die wichtigste Gruppe sind. Also das sind dann auch eben Arbeitgeberverbände, Staatssekretäre, aber eben auch Lobbyisten aus Industrie und Wirtschaft. geschafft.
Um zu verstehen, wie dieses Netzwerk oder wie diese Netzwerke tatsächlich arbeiten, können Sie uns ein Beispiel aus Brüssel erzählen, wie das funktioniert?
Genau, also Brüssel, wir haben verschiedene Länder untersucht, also nicht nur Deutschland, sondern wir haben auch nach Frankreich oder Polen geschaut, aber auch eben nach Brüssel, weil Brüssel ist ein sehr interessantes Beispiel. Wir haben es hier insgesamt mit 12.000 Lobbyisten zu tun, die dort registriert sind in dem Transparenzregister. Das sind weltweit die meisten nach Washington in den USA. Und die haben eine Menge Geld und investieren da jedes Jahr quasi Millionen in Lobbyisten, die nur dafür da sind, dort bestimmte Verordnungen und Richtlinien in ihrem Sinne auch durchzusetzen. Das ist halt ihr Job. Und ein Beispiel, nachdem Sie gefragt haben, also wir haben nennen im Buch unglaublich viele Beispiele, aber eins, was so ein bisschen ins Auge springt, was auch in Brüssel stattfindet, war 2016 der Lobbyismus von Airbus, um quasi den Spritverbrauch bei Flugzeugen niedrig zu halten, beim Neubau von Flugzeugen. Und da hatten wir beispielsweise mal eine sehr schöne Steilvorlage, wie das eigentlich funktioniert, was quasi geleakt wurde. Und was wir dann aber in den Händen hatten, nämlich einen sehr anschaulichen Mailverkehr, also zwischen der EU-Kommission und Airbus, die quasi vor den überhaupt den offiziellen Verhandlungen sich da ausgetauscht haben, wie der Entwurf am Ende auszusehen hat. Mhm. Und da konnten wir wirklich sehen, dass quasi die EU-Kommission quasi Airbus fast bekniet zu sagen, ja, sagt uns doch mal, wo sind eure Grenzen, wo sind eure roten Linien, und Airbus dann halt den ganzen Draft, also den ganzen Entwurf durchkorrigiert hat, und am Ende kam dann wirklich also ein windelweiches Ergebnis raus.
Wenn Sie von wir sprechen, da meinen Sie sich natürlich und Annika Jörres, mit der Sie das Buch Die Klimaschmutzlobby zusammen geschrieben haben. Aktuell, Frau Götze, haben wir es ja mit dem CDU-Politiker Philipp Amthor zu tun. Da hat das Thema Lobbyismus nochmal eine andere Schwere bekommen, auch in Deutschland. Und im Zuge der Diskussion gab es immer die Forderung nach einem Lobbyregister. Für die EU, bei aller Kritik, die Sie jetzt gerade genannt haben, gibt es doch ein solches. Wie sieht das denn aus?
Genau, es gibt ein freiwilliges Transparenzregister, und man muss auch sagen, es ist quasi so mit das Einzige in der EU, weil die einzelnen Mitgliedstaaten eben so etwas nicht haben. Also man weiß dann nicht, wer da ein- und ausgeht in den Parlamenten. Für die EU gibt es das, aber wie gesagt, man muss auch einschränken, es ist freiwillig. Das heißt, wenn da sich jemand nicht einträgt, dann wird er quasi nicht sanktioniert. Aber immerhin können wir als Journalisten da reingucken und können sehen, quasi wer, welche Lobbyisten sind bei der EU-Kommission oder beispielsweise im EU-Parlament registriert, und wie viel Geld geben die einzelnen beispielsweise Unternehmen oder PR-Agenturen auch für welches Thema aus, um zu lobbyieren. Und ich denke, das ist schon mal eine ganz gute Auskunft, und deswegen konnten wir auch für Brüssel relativ konkrete Zahlen vorlegen, ne? Das haben wir in Deutschland beispielsweise nicht. Hier kann man quasi nur über parlamentarische Anfragen in den jeweiligen auch Ministerien und Kanzleramt etc. von dort aus, also vom Bundestag aus, kann man das nur rausbekommen.
Aber was braucht es darüber hinaus? Sie sagen, okay, Brüssel hat das schon, Deutschland noch nicht. Deutschland steht also noch schlechter da, ehrlich gesagt. Aber wie kann man tatsächlich die Verbindung von Wirtschaft und Politik noch transparenter machen, sodass man auch vielleicht nicht mehr von Klimaschmutzlobby sprechen muss?
Genau, also es ist auf jeden Fall, erstmal sollten so eine Transparenzgeschichte natürlich verbindlich sein. Und es gibt auch schon gute Beispiele. Also wenn Sie sagen, was müsste man machen, dann könnte man auch schon, was es schon gibt. Also zum Beispiel gibt es einzelne Länder, die schon gute Ansätze haben. Also in Frankreich beispielsweise müssen die Parlamentarier ihren Terminkalender offenlegen. Ne? Also sie müssen genau sagen, wann sich der Abgeordnete mit wem getroffen hat. Das wäre so eine Sache. Und das Zweite ist, dass uns auch NGOs und Lobby-NGOs halt berichtet haben aus Brüssel, dass sie auch immer mehr Probleme haben, und das merken wir auch jetzt bei vielen Themen, überhaupt auch an die Protokolle zu kommen. Also selbst wenn man weiß, wer sich da mit wem getroffen hat, also Shell geht raus, Shell geht wieder raus, dann wissen wir ja nicht, was dort besprochen wurde. Und es müsste zumindest, wenn das in den offiziellen Gebäuden auch stattfindet, im Parlament und in der EU-Kommission, zumindest klar sein, was da besprochen wurde. Es müssen Protokolle geführt werden, die auch öffentlich einsehbar sind. Das ist ja nur quasi logisch, weil das sind alles quasi steuerfinanzierte Institutionen, und natürlich hat der Steuerzahler ein Recht zu sehen, okay, was machen die Leute, die da für mich arbeiten eigentlich, und mit wem reden sie da über was?
Das sagt Susanne Götze, die Klimaschmutzlobby, ihr Buch, das sie zusammen mit Annika Jörres geschrieben hat. Sie ist Journalistin, aktuell im Wissenschaftsressort des Spiegels. Frau Götze, ich danke Ihnen, schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Und das war unser Schwerpunkt hier im Europa-Magazin zur Klimapolitik, was sie verhindert und was man tatsächlich aber noch vorhat, damit der Green Deal noch umgesetzt werden kann. Wenn Sie denken, einen solchen technischen Fortschritt, wie wir ihn gerade mit der Digitalisierung erlebt haben, den habe es noch nie gegeben, muss ich sagen, ja, das stimmt. Aber Hightech gab es auch schon vor tausenden Jahren in der Antike. So ließ sich schon damals die Menschen von Robotern bedienen. Auch Alarmanlagen gab es. Und Philosoph Plato hatte einen Wecker. All diese Erfindungen sind im Museum für antike Technologien in Athen zu sehen. Und Thomas Bormann war für uns dort.
Wer ins Museum für antike Technologien eintritt, löst gleich Alarm aus.
Hier können wir den ersten Alarm System in Science History.
Hier sehen wir die erste Alarmanlage in der Geschichte der Wissenschaft, sagt Dimitris Kalanis bei der Führung durchs Museum. Wer die Tür öffnet, setzt unbemerkt eine Kettenreaktion in Gang. Hebel und Seile lassen den unteren Teil einer metallenen Flöte in einen Wasserbehälter eintauchen. Das Wasser presst die Luft in der Flöte zusammen. Dieser Luftdruck erzeugt den Ton, wie zwitschernde Vögel.
The force of the air creates the sound, like chirping birds. Let's do it again.
So also sicherten reiche Griechen vor 2300 Jahren ihre Villen. Ganz ähnlich klingt der Wecker, den der Philosoph Plato damals erfand. Der antike Wecker kommt ganz ohne Zahnräder oder Pendel aus. Plato brauchte für seinen Wecker nur Wasser und Luft. Auch als Möbelstück macht sich dieser Wecker ganz gut im Schlafzimmer. Er ist stattliche 2 Meter hoch, besteht aus 4 Krügen, die senkrecht übereinander angeordnet sind. Dimitris Kalanis stellt den Wecker. Dazu dreht er an einem Hahn, mit dem er einstellt, wie schnell das Wasser vom obersten Krug in den 2. Krug fließt.
It depends on how many hours you want to sleep. If you let...
Kommt drauf an, wie viele Stunden du schlafen möchtest. Wenn du nur wenig Wasser durchlässt, kannst du lange schlafen. Aber wir drehen jetzt ganz auf und lassen das gesamte Wasser schnell durchlaufen.
Plato jedenfalls wollte immer 7 Stunden schlafen. So hatte er seinen Wecker gestellt. Ein kompliziertes System aus Hydraulik und Luftdruck.
When the level of the water inside the second vessel.
Wenn der Wasserstand im 2. Gefäß eine bestimmte Höhe erreicht hat, dann fließt das gesamte Wasser durch ein Siphon runter ins luftdichte 3. Gefäß. Dort drückt das eindringende Wasser die Luft nach und nach heraus. Die Luft wird durch eine Flöte geführt und die erzeugt den Weckton.
Not only Plato waked up, but all the neighborhood.
Da wacht nicht nur Plato auf, sondern die ganze Nachbarschaft.
You can't stop it.
Tja, und leider kann man Platos großen Wecker nicht abstellen. Dieser Wecker treibt jeden aus dem Schlaf.
Plato was not just a great philosopher.
Plato war nicht nur ein großer Philosoph, sagt Dimitris, als der Wecker endlich Ruhe gibt. Plato hat tatsächlich diesen Wecker erfunden und das 1800 Jahre, bevor die erste mechanische Uhr tickte. Platos Wecker, der hier im Kotsanas-Museum in Athen steht und tönt, ist kein Original, nein, so etwas hat noch kein Archäologe ausgegraben. Die Techniker des Museums haben Platos Wecker nachgebaut, streng nach Platos Plänen.
We know about their existence through the historical manuscripts.
Wir wissen durch historische Manuskripte, dass es all diese Geräte gab. Die Wissenschaftler in der Antike haben ihre Geräte ausführlich beschrieben und diese Manuskripte sind erhalten. Diese antiken Manuskripte waren schon vor vielen Jahrhunderten wiederentdeckt worden. Wir wissen, dass der große Leonardo da Vinci die antike griechische Technologie kannte, denn er hatte diese Manuskripte gelesen. Und die Manuskripte können Sie dort drüben sehen,
sagt Dimitris und zeigt auf die nächste Vitrine im Museum. Viel aufregender als die alten Manuskripte ist aber der Roboter von Philon, der erste Roboter der Menschheitsgeschichte, da ist sich Dimitris Kalanis sicher. Dieser Roboter ist eigentlich eine Frau, eine Dienerin. Sie trägt ein elegantes Gewand und hält in ihrer rechten Hand einen Krug, aus dem sie zuerst Wein und danach Wasser ausschenkt.
Why both of them? Because we know that ancient Greeks used to drink their wine with water inside.
Warum beides? Nun, weil wir wissen, dass die antiken Griechen Wein gern mit Wasser vermischt getrunken haben, erklärt Dimitris. Wer also vor 2300 Jahren Durst auf Weinschorle hatte, der ging zur Roboterfrau, stellte seinen leeren Becher in ihre offene linke Hand. Durch das Gewicht des Bechers senkt sich der Arm der Dienerin etwas und löst, ähnlich wie bei Platos Wecker, genau kalkulierte Abläufe in einem System aus Rohren, Wasserbehältern und Luftdruck aus.
Durch den Druck der zusammengepressten Luft wird zunächst das erste Ventil geöffnet und Wein fließt aus dem Krug in den Becher, so etwa bis der Becher halb voll ist. Wenn wir auch noch Wasser dazu haben möchten, lassen wir den Becher einfach in der Hand des Roboters stehen. Durch das Gewicht des halb gefüllten Bechers wird automatisch das zweite Ventil geöffnet und der Roboter schenkt Wasser aus, alles mit Hilfe von Luftdruck und Röhren. So wird unser Becher gefüllt.
Sobald die Mischung von Wein und Wasser stimmt, nehmen wir den Becher aus der Hand der Roboterdame aus dem 3. Jahrhundert vor Christus und trinken auf die Tüftler der Antike. Jammers. Prost.
Und ich finde, die Mischung zwischen Wein und Wasser muss auch in der Gegenwart immer stimmen. Aus Athen war das Thomas Baumann. Die Corona-Pandemie hat in den meisten Ländern der Europäischen Union vieles verändert. Es war selbstverständlich, Freunde, Kollegen zu treffen, auf einmal nicht mehr. Die Arbeit, ein wichtiger Teil unseres Lebens, veränderte sich. Sie fand zum großen Teil im Homeoffice statt. Nicht wenige haben sie auch verloren. Die wirtschaftliche Entwicklung vor wenigen Monaten noch gut, jetzt nicht mehr. Existenzsorgen bestimmen in vielen Ländern den Alltag und auch die Befürchtung, krank zu werden. Was bedeutet dies für die Europäische Union? In unserer neuen Rubrik Denke ich an Europa begrüße ich heute Christiane Wuppen. Sie ist Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität Köln. Sie war Vorsitzende des Deutschen und ist Vorsitzende des Europäischen Ethikrates. Frau Wuppen, schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind.
Vielen Dank.
Gerade in Krisenzeiten, und das geht allen Menschen so, ist ja der Wunsch nach Orientierung, muss man sagen, groß. Was kann in dieser Situation die Ethik leisten?
Die Ethik kann erst einmal das, was passiert, auf die grundlegenden Werte hin transparent machen. Sie kann die Frage glasklar stellen, worum geht es hier eigentlich, und zwar in den tiefsten Bezügen, das, was uns im Leben existenziell trifft. Und dann kann sie herausarbeiten, welche Konflikte entstehen, dadurch, dass in einer drohenden Katastrophenlage beispielsweise, wie wir sie ja erlebt haben, solche grundlegenden Werte wie das Überleben und das Leben und die Gesundheit auf der einen Seite und auf der anderen Seite Werte wie die Arbeitslosigkeit, die psychische Gesundheit, die Gesundheit der nicht von der Corona-Pandemie Betroffenen, also nicht von Covid-19 Betroffenen, sondern mit anderen Erkrankungen kämpfenden Menschen, wie solche Abwägungen tatsächlich getroffen werden können. Dafür braucht man aber den breiten Blick, und ich habe in der Corona-Pandemie meine Aufgabe und die Aufgabe der Ethik insgesamt immer darin gesehen und sehe sie immer noch darin, den Blick zu weiten und diese Engführungen bestimmter Fragestellungen aufzubrechen. Denn es ist zwar verständlich, dass es am Anfang immer nur um das Virus geht und Virologen gefragt werden und Epidemiologen, aber letztlich geht es um jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft in allen seinen Lebensbezügen.
Ethik also etwas wie ein moralischer Kompass, an dem man sich orientieren kann. Ist der schon mal verloren gegangen? Jetzt in den letzten Wochen und Monaten?
Der moralische Kompass ist etwas, was jeder Mensch ja erstmal für sich auch haben muss. Und der ist für manche vielleicht verloren gegangen, für manche ist er stärker geworden. Wir sehen ja unterschiedliche Reaktionen in der Gesellschaft. Für mich fühlte sich das, und fühlt sich immer noch, etwas so an, als wenn uns die äußere Freiheit genommen wird durch diese enormen Einschränkungen etlicher Grundrechte, dass dann wir auf die innere Freiheit zurückgeworfen werden. Und es gibt die Menschen, die mit dieser inneren Freiheit sehr gut zurechtkommen, sich bereichert fühlen, und zwar unabhängig jetzt davon, dass sie vielleicht auch Not und Sorgen haben. Und es gibt die Menschen, die mit der inneren Freiheit nicht gut zurechtkommen und die jetzt, wo es in die äußere Freiheit wieder reingeht, orientierungslos werden, vielleicht gewalttätig werden, vielleicht sich Theorien anschließen, wo sie eine neue Sicherheit erwarten, weil sie sie in sich selber nicht finden.
Diese Spaltung, die beiden Seiten, die Sie gerade beschrieben haben, wie Menschen damit umgehen und wie sie sich verhalten, das haben wir auch auf europäischer Ebene gesehen. Also wir haben ja auch gesehen, dass wir eigentlich von der gemeinsamen Idee, also wir sind die Europäische Union, uns verabschiedet haben und die Nationalstaaten eine viel größere Rolle gespielt haben. Grenzen wurden geschlossen. Was ist das für ein Signal aus Ihrer Sicht gewesen?
Das ist für mich das Signal, dass Europa noch sehr viel dazulernen muss im Hinblick darauf, die innere Wertegemeinschaft auch wirklich zu leben. Und ich setze hier die innere Wertegemeinschaft mit dem gleich, was für den Einzelnen, das Individuum, die innere Freiheit ist. Also diese Reife, angebunden zu sein an eine feste Überzeugung von Freiheit in sozialer Gemeinschaft und aus dieser Grundhaltung heraus die Prozesse und Institutionen zu gestalten. Wir haben durch diese Bedrohung uns auf die Nationalstaatlichkeit zurückgezogen. Wir hatten so viele Sorgen, mit uns selber zurechtzukommen, dass wir kaum mehr an andere gedacht haben. Obwohl es ausgesprochen berührende Beispiele davon gibt, dass zwischen den Staaten Hilfsangebote vermittelt wurden, dass Patienten aus Italien oder Frankreich in Deutschland aufgenommen wurden, dass aber jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch zwischen anderen Ländern Hilfsgüter, Schutzkleidung etc. zur Verfügung gestellt wurde, um gerade bei den Hotspots, in denen die Krankenhäuser völlig überfordert waren, damit dann wesentlich noch ein bisschen besser zurechtgekommen werden konnte.
Aber trotzdem gab es erstmal der Rückzug aus dem Gemeinsamen. Und Sie sagen, wir müssen die Werte, die auch die Europäische Union zusammenhält, die müssen wir stärken. Welche Werte sind das? Also Freiheit des Einzelnen, ja.
Ja, aber es sind eben die Werte, die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union festgelegt sind. Es ist der Schutz des Lebens, es ist die soziale Gerechtigkeit, es ist der Schutz der Privatsphäre, es ist das Recht auf Arbeit, es ist das Recht auf Bildung. Es ist mal ganz zuerst die Würde des Menschen, das heißt das klare Bekenntnis dazu, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, ganz unabhängig von seiner Leistung oder etwa seiner Hautfarbe. Wir haben ja interessanterweise gesehen, dass die Atemlosigkeit ein Thema in mehreren Dingen ist, die uns jetzt bedrücken. Wenn das Klima außer Kontrolle gerät, werden wir atemlos. Wenn das Coronavirus einen Menschen schwer krank macht, wird dieser atemlos. George Floyd hat auf dem Boden gelegen und in seinen letzten Minuten verzweifelt gesagt, I can't breathe. Das heißt, wir müssen doch mal aufwachen, was diese Atemlosigkeit mit uns macht.
Haben Sie das auch schon der Politik gesagt? Ich meine, Politik ist immer so ein Begriff für alles, für alle, die verantwortlich, die gewählt sind und handeln müssen. Aber Sie als Ethikrat, auch als europäischer Ethikrat, verstehen sich ja auch als Think Tank, um tatsächlich Werte voranzubringen. Zu sagen, das sind die Werte, ist das eine, aber welche Form oder wie können Sie fordern, dass das auch umgesetzt wird?
Wir haben als Europäischer Ethikrat sehr früh eine Stellungnahme herausgegeben zur europäischer Solidarität und Schutz der Grundrechte in der Covid-19-Pandemie, wo wir etliche Anknüpfungspunkte aufgezeigt haben, wie die europäische Solidarität in dieser Krise gelebt werden kann und sollte. Wir haben beispielsweise auch gesagt, dass die größte Gefahr dieser Pandemie darin besteht, dass wir in eine neue Normalität hineinwachsen und uns daran gewöhnen, die eingeschränkte Freiheiten für normal hält. Wir haben uns dann aber auch zusammengetan mit der sogenannten Group of Chief Scientific Advisors. Das sind 7 Personen, die im Wesentlichen aber aus den Naturwissenschaften kommen, die Europäische Kommission ebenso beraten wie der Europäische Ethikrat, nur eben mit einem anderen Fokus. Wir haben aber gesagt, gerade wegen des anfangs erwähnten breiten Blicks, wir müssen jetzt mal alle Wissenschaften oder jedenfalls so viele wie möglich zusammentun und da vor dem Hintergrund die Europäische Kommission beraten. Und da haben wir tatsächlich am 24. Juni eine Stellungnahme herausgegeben zur Wissenschaftsberatung der Politik in dieser Pandemie. Und wir haben vereinbart, 2 weitere Stellungnahmen zu entwickeln. Die eine wird wahrscheinlich im Oktober kommen. Da geht es um die Vorbereitung und das Management einer Pandemiebewältigung. Und im nächsten Jahr wollen wir uns um Krisenresilienz insgesamt kümmern.
Wenn Sie diese Stellungnahmen herausgeben und es passiert zu wenig, ist Ihnen da schon mal der Geduldsfaden gerissen?
Ja, manchmal ist es natürlich frustrierend. Man braucht eine gewisse Resilienz auch in der Politikberatung, denn man kann natürlich als Beratungsgremium nichts entscheiden. Gleichwohl kann man ja das Gespräch suchen. Und bei dieser erwähnten Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern ist auch Peter Peart dabei. Das ist der Sonderberater von Ursula von der Leyen für die Corona-Pandemie. Das heißt, wir sind schon sehr nah dort, wo die Entscheidungen auch getroffen werden.
Diese Resilienz, also diese Widerstandsfähigkeit, die man dann auch entwickeln muss. Wie haben Sie selber das trainiert?
Für mich ist es eine Frage der inneren Grundhaltung. Je nachdem, wo man angebunden ist und welche Kraftquellen man außerhalb dieser Welt oder außerhalb dessen, was so täglich passiert. Je mehr man dort angebunden ist, desto besser kann man auch durch die Wirbelstürme hindurchgehen.
Gehören die vier Töchter dazu?
Die gehören eindeutig dazu.
Diese vier Töchter sind zwischen, kurz hintereinander, glaube ich, haben sie die bekommen. Ich glaube, in 7 Jahren 4 Töchter, das ist schon mal was. Die sind zwischen 20 und 30. Was ist deren Blick auf Europa? Was nehmen sie da mit?
Sie genießen Europa in seiner Vielfalt. Sie schätzen auch sehr den Werte, also die Wertegrundlage von Europa. Sie lieben diese Freiheit, von einem Land in das andere reisen zu können. Sie lieben aber eben auch, völlig andere Kulturen kennenzulernen und zu sehen, man kann auch anders leben und man kann auch seine eigene Lebensweise durchaus mal in Frage stellen.
Ja, die Diskussion darüber, ist es die, die wir führen müssen in Europa zukünftig? Also zu schauen, wir haben verschiedene Generationen, manche, die es schon selbstverständlich nehmen und auch wenn sie die Geschichte kennen, weil sie sie schon lange leben, müssen wir da noch lauter in der Öffentlichkeit diskutieren, was uns da ausmacht?
Ja, wir müssen Europa stärker machen und wenn ich an Europa denke, dann denke ich tatsächlich auch an das Europa-Motto, nämlich in Vielheit geeint. Noch schöner ist die lateinische Variante, in Varietate Concordia, also da ist man ein Herz, aber in der Vielfalt. Und diese Vielfalt heißt ja frei sein. Für mich ist aber die europäische Freiheit die in der sozialen Gemeinschaft. Und das finde ich an Europa so großartig. Und das müssen wir noch in einer viel lebendigeren Vielfalt auch öffentlich diskutieren.
Müssen wir dafür auch das Soziale, was Sie schon mehrfach angesprochen haben, noch mehr stärken?
Unbedingt. Wir müssen unbedingt vermeiden, dass sich soziale Ungleichheit verstärkt, denn damit verstärkt sich die Krise, verstärkt sich das Konfliktpotenzial, werden Demokratien gefährdet und auch Menschen hier einfach hinter sich gelassen. Wir müssen darauf schauen, dass der soziale Zusammenhalt stärker und nicht schwächer wird.
Viele sagen, die Krise, in der sich die Europäische Union derzeit befindet, war noch nie so groß in den letzten Jahrzehnten. Wie ist Ihre Bewertung?
Das glaube ich auch, weil wir in immer kürzeren Abständen, spätestens alle 5 bis 7 Jahre, eine gewaltige Krise zu bewältigen haben. Seit 2000 vorher auch schon, aber seitdem ist es nun so präsent. Deswegen auch unser Bemühen, tatsächlich von dieser Wissenschaftsberatung zusammen mit Peter Piet und mit dem Europäischen Ethikrat Krisenresilienz als Hauptthema zu setzen für eine gründliche Reflexion.
Mit anderen Worten, Sie denken, das war nicht die letzte Krise Europas?
Das war nicht die letzte Krise. Und wir müssen uns beispielsweise auch auf eine technologische Krise einrichten. Ja, wir treiben die Digitalisierung mit Recht und mit guten Gründen sehr kräftig voran. Aber wir müssen auch digitale Systeme resilient machen, denn sonst kommt tatsächlich eine gewaltige Krise auf uns zu.
Christiane Wuppen, Medizinethikerin und Philosophin bei uns hier im WDR 5. Europa-Magazin, denke ich an Europa. Schön, dass Sie bei uns im Studio waren. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.
Und nächsten Samstag in Denke ich an Europa. Ein Gespräch mit der Kulturwissenschaftlerin Aleida Aßmann, dann hier bei uns. Das war WDR 5, das Europa-Magazin. Uns gibt es natürlich als Podcast und darüber hinaus auch unsere Rubrik Denk ich an Europa. Extra als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und bei WDR 5 sowieso. Das Team des Europa-Magazins verabschiedet sich. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Auf bald, bis nächsten Samstag zum Beispiel. Tschüss. Ich bin übrigens Judith Schulte-Loh.
WDR 5.